Der Pfarrer denkt so bei sich, ich wünsche mir, dass in meinem Gottesdienst endlich mal ein Wunder geschieht. Dann würden alle endlich glauben. Und dann passiert es ausgerechnet an Ostern. Eine Dame ruft gegen Schluss des Gottesdienstes, Herr Pfarrer, ich kann wieder laufen. Der Pfarrer fällt auf die Knie, lobt Gott und fragt, wie ist das denn geschehen? Die Dame antwortet, Sie haben so lange gepredigt, jetzt ist der Bus weg. Oder der neue Pastor hat gerade sein Büro bezogen. Als der Küster zur Tür reinkommt, denkt er, na besser, ich verschaffe mir gleich Respekt. Denkt er, nimmt den Telefonhörer in die Hand und spricht, aber ja, Herr Superintendent, genau so werde ich das machen. Und nochmals vielen Dank für die Gratulation. Schönen Gruß auch an meinen Freund, den Bischof. Danach legt er auf und fragt den Küster, und was kann ich für Sie tun? Nichts, Herr Pastor, ich will Ihr Telefon anschließen. Osterlachen ist eine Tradition. Ostergelächter, es war ein Brauch, der früher viel häufiger benutzt wurde. Gerade in der Zeit zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert und zum Teil etwas in den unteren Regionen unseres Landes. Er war fester Bestandteil des Brauchtums. Ist das nicht schön, an Ostern befreit lachen zu können? Über die Qualität der Witze, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Absolut. Aber Ostern ist ein Fest der Freude, das Fest der Auferstehung, der Auferweckung von Jesus. Nur damit haben immer wieder Menschen ihre liebe Not gehabt. Mir ist was in die Hände gefallen, das ist schon ein paar Jahre her und trotzdem, ich glaube, das bildet das ab. Das würden heute viele unterschreiben. Ich glaube nur an Dinge, die man logisch erklären und beweisen kann. So ist es. Oder Jesus ist auf den Weg über das Bewusstsein einiger Leute in die Geschichte aller Leute auferstanden. Verstanden? Braucht ihr es nochmal? Jesus ist auf den Weg über das Bewusstsein einiger Leute in die Geschichte aller Leute auferstanden. Mit anderen Worten, dass gar nichts passiert, das haben die sich alle kollektiv eingebildet. Auferstehung nur in Gedanken? Tja, und dann gucken wir mal da rein. Ganz frisch in der IDEA, dem Informationsdienst der Evangelischen Allianz. Ich werde euch da mit reinnehmen. Wenn man das zusammenfasst, circa nur jeder vierte Deutsche glaubt an die Auferstehung der Toten. Eine absolute Mehrheit, 54%, glaubt nicht mehr daran. Und 18% sagen, weiß ich das? Ich weiß es nicht. Und 3% machen keine Angabe. Und dann merkt ihr, wo wir ungefähr liegen. Männer und Frauen ungefähr gleich auf. Unterschied gibt es noch zum entkirchlichten Osten, dass man sagt, da sind weniger Leute damit unterwegs. Aber ich finde das erschütternd. Das bildet Realität ab. So sieht das aus mit Ostern. Warum dann Ostern überhaupt? Man könnte wirklich den Eindruck gewinnen, dass wir Kirchen und Gemeinden um Himmels Willen auf die Behauptung der Auferstehung verzichten sollten. Dann wären wir am Puls der Zeit, dann wären wir in, dann wären wir dran, jawohl. Und ich habe noch was Schönes gefunden, muss ich euch gönnen. Wer Ostern sucht, der findet es bei Aldi. Was macht ihr hier? Was wollt ihr hier eigentlich? Seid ihr nicht bei Aldi gewesen? Also, wer Probleme mit der Auferstehung hat, der hat letztendlich, das ist meine feste Überzeugung, der hat Probleme mit Gott selber. Wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, der alle Naturgesetze in Kraft gesetzt hat, kann er sie dann nicht auch durchbrechen? Gerade an diesen Stellen tauchen immer wieder die Zweifel, die Fragen auf. Jungfrauengeburt, Leute, wer glaubt denn heute noch dran? Ja, ich natürlich. Wenn ein Gott aus dem Nichts Materie schaffen kann, eine Kleinigkeit, Auferweckung der Toten, aber klar doch, wenn Gott das Leben gibt, warum soll er dann nicht aus den Toten auferwecken können? Das glauben wir doch schließlich, oder? Die Frage nach der Auferstehung ist Frage nach Gott. Und das ist entscheidend. Gott aber kann man nicht mit Beweisen nahe kommen oder durch Gedankenspielereien. Wir versuchen das ja mal alles wissenschaftlich zu belegen, nachzuvollziehen und nur dann sondern es gehört heute, glaube ich, mehr denn je Mut dazu. Mut, zu dieser Botschaft zu stehen, zu sagen, Jesus ist auferstanden. Das ist nicht nur so ein Spielchen im Gottesdienst oder beim Grüßen am Ostersonntag, sondern das, ja, das braucht Mut. Also, Ostern heute erleben und mit der Frage verknüpft, wie können wir Jesus heute begegnen? Welche Bedeutung hat die Osterbotschaft, die Auferstehung heute? Angefangen bei uns? Ist das nur etwas für so innen drin? Kirchenräume, Gemeinderäume? Mich hat diese Frage bewegt, nicht weil ich eine Predigt abzuliefern habe und schließlich dafür bezahlt werde als Pastor, also mach deinen Job, Alter. So überhaupt nicht, sondern ich möchte Ostern wirklich erleben. Und nicht nur in der Retrospektive, ich möchte Ostern heute erleben. Ich möchte erleben, dass da was passiert. Und deshalb bin ich bei Maria Magdalena ja auf etwas ganz Tolles für mich gestoßen und ich hoffe für uns auch. Eine der ersten Zeuginnen der Auferstehung. Und was hat sie erlebt? Weil sie hat das doch überhaupt nicht damit gerechnet. Nicht in ihren kühnsten Träumen hat sie daran gedacht, dass so etwas passieren könnte. Das war für alle anderen auch. Es war nicht im Horizont. Da hat keiner mit gerechnet. Die haben es nicht verstanden. Jesus hat es angekündigt. Aber die haben alle nur Bahnhof verstanden. Ging nicht. Also lesen wir hinein in Johannes 20 ab Vers 11. Maria stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben,« erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Pure Verzweiflung. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, »Meister, berühre mich nicht«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.« Maria von Magdala fand die Jünger und erzählte ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen«, dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Das sind so Momente, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne live erlebt. Diesen Bericht, nur die Frage ist, hätte ich es geglaubt? Weil das war die normale Reaktion. Jeder, der davon erzählt hatte, der stieß auf taube Ohren, auf traurige Herzen. Das war nicht einfach so im Denken drin. Also versuchen wir uns mal in diese Situation hineinnehmen zu lassen und ich glaube, wir werden das ein oder andere entdecken, wo wir selber vielleicht hängen oder immer mal wieder hängen. Maria ist richtig fertig. Ich hoffe, ihr habt das eben so ein bisschen mitspüren können. Richtig fertig, traurig, absolut. Und nicht einmal der Leichnam ist ihr geblieben. Wenn es den doch geben würde, dann würde sie ihr diesem Leichnam, den letzten Liebesdienst tun wollen, natürlich. Aber sie kann es nicht wahrnehmen, weil es gab keinen Präzedenzfall dafür. Und so wie Maria, denke ich, so empfinden das heute manche Leute. Wenn es doch wenigstens den Leichnam von Jesu gegeben hätte, man den gefunden hätte, dann hätte man doch den letztgültigen Beweis, er hat gelebt. Wiewohl, das ist längst bewiesen. Aber das ist eben halt genau die Frage. Marias Problem ist einfach, sie hat nicht damit gerechnet. Und das ist für mich ein ganz, ganz starkes Argument auch für die Auferstehung. Das war eben halt nicht, musste ja so kommen. Das, was man hinterher versucht hat zu tricksen mit Bestechung und. Aber sie rechnete nicht. Sie hat den Lebendigen bei den Toten gesucht. In ihren Gedanken war sie in der Vergangenheit. Vielleicht bei dem, was sie alles erlebt hatte, das war noch sehr präsent. Die Augen voller Tränen, blind vor Tränen, blind für das Geschehen um sie herum. Und so nimmt sie das auch gar nicht richtig wahr, was die Engel ihr gesagt haben. Und Jesus, der Gärtner, ein anderer kann es ja gar nicht sein. Sie versucht es mit ihren logischen Erklärungen irgendwie hinzubekommen. Blindheit für das Geschehen. Ich glaube, das ist auch heute noch ein grundlegendes Problem im Blick auf Gott, im Blick auf die Auferstehung, im Blick ja aufs Christsein an und für sich, was das bedeutet. Wie äußert sich diese Blindheit? Durch Vorurteile. Kein Argument, kein Wort der Bibel, kein Lebensbericht, egal was ihr sagt, wird automatisch auf fruchtbaren Boden fallen. Das scheint Menschen von der Existenz Gottes nicht überzeugen zu können. Kein mathematischer Beweis, quod erat demonstrandum. Nein, es kann nicht sein. Es darf vielleicht sogar nicht sein. Die Bibel wird zerlegt zu einem Buch der Widersprüche. Das hätte man gerne. Man hängt da dran. Und es wird Geheimnis, dass die Christen die echten Beweise gefälscht haben, dass sie alles unternommen haben. Und ich habe es auch schon mal gesagt, in wie vielen Romanen wird in abwegiger Art und Weise etwas konstruiert, dass man versucht, ja, da gibt es eine Blutlinie Jesu, es gibt Nachkommen von Jesus und was da alles gewesen sein soll. Gottes Wort wird die Glaubwürdigkeit entzogen und abgesprochen. Und jeder Lebensbericht, wir sagen manchmal ein Zeugnis, ja, der ist ja rein subjektiv. Wenn das für dich gilt es gar nicht. Und für mich, naja, da müssen wir doch erstmal nochmal hingucken. Richtschnur ist der Verstand, unser menschlicher Verstand. Nur wenn ich davon ausgehe, dass wir von Gott geschaffen sind, dann liegen darin auch unsere Grenzen. Oder die Blindheit der Gewöhnung. Viele haben keine Erwartung mehr an Ostern. Wir wollen freie Zeit, wir wollen Sonnenschein, wir wollen Kinderlachen in der Familie, wir wollen Ostereier. Also die ganze Industrie dahinter gehört auch mit dazu. All das gehört dazu, ein schönes Essen natürlich. Aber passiert da eigentlich noch etwas? Was sind die Dinge, die uns vor Tränen sozusagen starr werden lassen? Die Tränen, die uns in den Augen blenden, die uns ja hindern, wirklich tiefer zu sehen, das wahrzunehmen, Gott in unserem Alltag wahrzunehmen, weil Jesus lebt, nicht nur an Ostern, so einen Tag oder von mir aus zwei Tage, überhaupt nicht. Ostern oder die Auferstehung hat eine Eigendynamik, eine eigene Kraft Gottes und die will heute auch genauso erlebt werden. Aber das liegt ein Stück an uns. Ostern ist nicht etwas, was uns übergestülpt wird, was wir schlucken müssen, einfach so, sondern Ostern will erlebt werden. Ostern will, wenn schon nicht bei den Eiern, aber Ostern will gesucht werden. Nicht bei Aldi, aber in Gottes Wort, in unserem Alltag, in deinem Leben. Ostern oder die Auferstehung passt nicht in unsere Zeit. Und erste Hilfe zu einem guten Verständnis liegt in den Fragen, die Jesus stellt. Also die Frage, warum weinst du? Jesus fragt dich nach deinem Ergehen. Wo bist du eigentlich momentan? Was blockiert dich vielleicht? Wo hängst du? Wo bist du traurig? Was sind die Dinge, die dein Leben ausmachen, die dir vielleicht wichtig sind? Auch die können dich blockieren. Er fragt nach dir, ganz persönlich. Das kann ich jetzt nicht, jetzt müsste ich durch die Reihen gehen und dann so eine Umfrage machen, ganz persönlich. Aber nimm das mal für dich mit und gib ihm eine Antwort. Und die zweite Frage ist nicht weniger wichtig. Wen suchst du? Nicht was suchst du, sondern wen suchst du? Das ist die Frage überhaupt. Suchst du noch? Bist du an einer Antwort wirklich interessiert? Das ist ja auch so. Wer keine Antwort haben will, lass die andere Seite reden. Das geht rein, es geht wieder raus und dann ist okay. Bist du bereit, Blindheit aufzugeben? Dich umzudrehen, zu entdecken, Jesus ist da? Und genau das ist dann dieses andere Moment. Und das schätze ich unwahrscheinlich vor, staunend starr zu sein. Erst vor Tränen blind und jetzt vor Staunen starr. Mitten in diese Ausführung, in diese Gedanken, in diese Trauer, diese Tränen hinein, redet Jesus Maria an. Ein Wort nur. Maria. Wie muss das durch und durch gegangen sein? Ein direkter, völlig überraschender, ganz persönlicher Anruf, Maria. Und jetzt wünschte ich an der Stelle, du wärst an dieser Stelle. Nicole, Tabea, Günther, alle eure Namen durch. Es gilt dir. Ich rede dich an. Ich meine dich. Unverwechselbar. Jesus stellt Beziehung her. Er sieht sie. Die anderen sind alle nachrangig. Jemanden mit seinem Namen anzureden, bedeutet doch, ihn aus der Masse herauszulösen. Und ich sage das als jemand, ich habe eine Achillesferse als Pastor. Das ist irgendwie dumm, aber ich habe Probleme, mir Namen schnell zu merken. Das ist mir manchmal richtig peinlich. 5 Minuten, nachdem sich mir jemand vorgestellt hat, weiß ich den Namen nicht mehr. Es ist furchtbar, zu sagen, an der Stelle dann, und wir haben natürlich ganz tolle Tricks, in der Gemeinde, man redet sich mit du an. Ist doch toll. Nicht du? Wir verstehen uns, wir sehen uns. Das ist schön. Ich weiß immer, das war Andreas. Aber okay, es passiert. Ja? Und Jesus kennt jeden Einzelnen mit Namen. Und er meint das auch so. Jesus weckt Maria durch dieses eine Wort auf. Er bringt ihre Tränen zum Versiegen. Er beendet ihre Blindheit. Und Ostern ist dieser selbe Anruf heute auch noch. Ich glaube, das ist wichtig, das zu begreifen. Für mich, für dich, wirklich jedes Jahr aufs Neue. Jesus wendet sich uns zu, spricht uns an und dann will er Auferstehung mit uns wirklich feiern. Und dann wird es zu einem Fest der Auferstehung, vielleicht unserer Auferstehung. Und ja, unsere Auferweckung, wenn man es genau nimmt, dass wir wieder wach werden, wieder ein Gespür für Gottes Lebendigkeit in unserem Leben zu entdecken, jenseits aller Osterher. Er sagt uns, ich will euch näher sein, als ihr meint. Ich bin erfahrbar. Wenn ihr mich sucht, ich lasse mich von euch finden. Das ist nicht so wie bei uns im Garten, wo man dann im Herbst, wenn alle Blätter wieder weg sind, dann noch irgendwelche Ostereier findet, die man möglicherweise für seine Enkel versteckt hat und sagt, oh, da war ja auch noch etwas. Ist passiert letztes Jahr, absolut. Sondern Jesus verspricht, ich lasse mich von euch finden, wenn ihr mir Raum gebt. Dann hört ihr auch meine Stimme, dann hört ihr mein Reden, dann begegne ich euch inmitten des Alltags. Dann braucht es nicht nur einen Gottesdienst, so einmal die Woche oder je nachdem, wie häufig wer kommt. Maria antwortet auf diesen Anruf auch nur mit einem Wort. Sieht da ein bisschen dürrer aus, was ich da zu Papier gebracht habe sozusagen, aber ein Wort, Meister, da liegt alles drin in diesem einen Wort. Dieses Erkennen, diese Freude, dieses Überwältigtsein. Das war, was sie nie zu denken gewagt hat, ist Realität. Unvorstellbar. Aber darüber denkt sie ja gar nicht nach. Sie staunt einfach nur. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Moment. Neu staunen zu lernen über einen lebendigen Gott. Neu staunen zu lernen im Alltag. Festzustellen, Mensch Gott, du bist doch hier. An der Stelle oder damit zu rechnen, dass Gott dir Impulse gibt. Ich erlebe das immer wieder. Und das ist nicht selbstverständlich und das ist auch kein Vorrecht von Pastoren. Überhaupt nicht. Sondern das kann jeder von uns erleben, wenn wir mit wachem Sinn unterwegs sind. Osterglaube und Auferstehungsglaube werden nicht realisiert durch ein leeres Grab. Überhaupt nicht. Das hat keine Eigendynamik. Es ruft höchstens die Wissenschaftler auf den Plan. Osterglaube entsteht aus dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Das war damals so. Und ich wage zu behaupten, das ist heute auch immer noch so. Da, wo du Jesus begegnet und Jesus dir begegnet, lest diese Berichte in den Evangelien einmal nach. Gönnt es euch, gerade an Ostern. überall begegnet uns Skepsis, Verzweiflung, keine Erwartung und Vorfreude schon mal gar nicht. Selbst da nicht, wo andere davon berichten. Das steckt nicht automatisch an. Nein, es ist nicht wie ein Lauffeuer. Das braucht, damit es hinter verschlossene Türen oder durch verschlossene Türen dringt, damit es durch traurige Herzen hinein oder in traurige Herzen hineinkommt. Ostern ist die Chance zur Begegnung, die Einladung des Auferstandenen an uns. Ich bin an dir persönlich interessiert. Ich möchte dir begegnen. Probier es aus. Rede mit mir. Und wir werden staunen. Du wirst staunen. Genauso wie eine Maria gestaunt hat. Also eigentlich doch ganz einfach. Und genau dann geht's weiter. Vor Freude übersprudeln. Das steht hier nicht ganz direkt. Aber ich wage es zu behaupten, das ist eine notwendige Schlussfolgerung aus diesem ganzen Geschehen. Maria möchte Jesus am liebsten festhalten. Es wäre mir zumindest so gegangen. Ihn angeredet zu werden, ihn wahrzunehmen und dann am liebsten, so wie wir es manchmal miteinander machen, in die Arme zu nehmen, festzudrücken, vielleicht nochmal so die letzten Tränen, das letzte Schluchzen in seiner Gegenwart zu haben. Und Jesus entzieht sich diesen Versuchen. Er hat ein anderes Ziel. Er geht zurück in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und das heißt, er geht nicht einfach zurück zu seinen Anhängern. Das hat auch noch seinen Raum. Sein Auftrag ist erfüllt. Er ist nicht im Tod geblieben, nicht gescheitert. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist so die eine Seite. Aber Jesus will nicht von uns begriffen werden. Ich habe das bewusst in dieser Doppeldeutigkeit begriffen, festgehalten. Mit unseren Sinnen, mit unseren Argumenten, mit unserem logischen Denken. Er will von uns geglaubt werden. Das heißt, dass wir ihm vertrauen. Dass wir sagen, ja, das reicht aus. Darauf kann ich mich ausrichten. Daran halte ich fest. Also es geht nicht darum, geistliche Erfahrung festzuhalten oder zu konservieren. So einen Moment wie auf dem Berg der Verklärung. Hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen. Solche Momente kennt ihr auch. So ein toller Kongress, den man erlebt hat, eine tolle Freizeit oder ein toller Urlaub, zu sagen, da könnte ich jetzt auch weiter mitmachen. Das hilft uns nichts. Irgendwann müssen wir zurück. Und dann, wie geht es damit weiter? Und genau das. Also, es braucht Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen. Gemeinschaft mit Christen. Gemeinschaft, die hält und trägt. Gemeinschaft, wo es auch manchmal reibt. Aber all das steckt in diesem einen Wort. Es ist wirklich sehr kurz, wirkt das. Geh. Geh zu meinen Brüdern. Geh hin zu ihnen. Das heißt, es nicht, dass es nicht auch immer wieder solche Höhepunkte gibt, aber wir leben doch nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt zu Höhepunkt. Das hätten wir gerne. Läuft noch nicht. Sondern dazwischendurch gibt es auch immer wieder so diese tiefen Täler. Da, wo Zweifel ist, so wie du gebetet hast, Alfred, zu sagen, mitten in meinen Zweifeln und Jesus ist immer noch da. Das heißt, wir haben einen festen Platz und auch einen konkreten Auftrag. Geht hin, teilt das mit anderen, teilt es anderen mit. Und dann, die Frage ist eben halt, was ist mein Auftrag? Was hat Maria in der Hand? Da gibt es kein Auferstehungsdokument, beglaubigt, mit Siegel, zu sagen, kann ich euch zeigen, der ist auferstanden. Oder heute, klar, und mein Handy liegt da unten, also heute hätten wir schnell ein Selfie mit Jesus gemacht. Wäre doch toll, oder zu sagen, hey, hier, ich hab, könnt ihr sehen, Beweis. Gab es alles nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir besser dran gewesen wären. Aber dann zu sagen, sie geht ohne Beweise und dann, du hast was mit Gott erlebt. Das sage ich dir zu und das behaupte ich. Du hast etwas mit Gott erlebt. Du bist Jesus begegnet und das reicht. Das lass dir von keinem anderen nehmen. Erzähle anderen davon und zwar so einfach, wie es dir entspricht. Aber es ist so wichtig, erzähl davon. Was hast du erlebt? Und mich hat es dann gereizt, das gibt der Text nicht unbedingt her, aber ich wage zu behaupten, da finden wir uns vielleicht drin wieder. Vor Gewöhnung träge. Ich habe den Eindruck, dass wir uns an dieses Osterwunder gewöhnt haben. Dass die Begegnung mit Jesus Vergangenheit ist. Ja klar bin ich ihm begegnet. Und ich habe es schon mal gesagt, ich sage das gerne nochmal wieder so, sagen, also wenn ich nur davon berichten würde, dass ich im Jungscheralter von Jesus erreicht worden bin und dass ich ihm da mein Leben gegeben habe und dann seitdem ist nichts mehr passiert, das wäre ganz schön traurig, oder? Ich sage, nichts mehr erlebt. Dazwischen liegen aber einige Jahre, es werden bald 50 Jahre, die dazwischen liegen. Das wäre Katastrophe. Dann wäre ich in der Normalität, aber ohne Jesus angekommen. Also deswegen, ups, da ist er, wenig erleben und noch weniger erwarten. Wie sieht es bei dir aus? Ihr müsst jetzt sagen, fühlt euch doch mal euren geistlichen Puls. Schlägt da noch was? Oder sieht unsere Lebenskurve irgendwo aus? Tot. Tod der Glaube? Wie sieht es aus? Ist es unbequem, über deinen Glauben nachzudenken, über deine Beziehung zu Jesus reflektieren? Wie sieht es aus? Achte ganz neu drauf und vor allen Dingen warte nicht auf das Besondere. Da sind wir gerne unterwegs. Ich habe gerade die Tage Taufgespräch gehabt und ich verweise dann immer darauf, dass so eine Taufe ist. Auf der einen Seite ein ganz, ganz tolles Erleben. Aber manchmal ist das auch sehr ernüchternd, wenn man sagt, das war gar nicht so toll, wie ich mir es ausgemalt habe. So dieser Moment, wo der Pastor mich genommen hat, unter Wasser gehalten und wieder rausgeholt hat, ja, und dann, das war schon wieder vorbei. Nicht mal eine Minute gedauert. Ich ziehe ja nicht bis 120, sondern das geht viel zu schnell. Und wenn wir nur auf solche Kicks, wie man das heute, so einen Kick warten, dann ist es traurig, dann werden wir enttäuscht werden. Also nicht das Spektakuläre ist entscheidend, sondern auch da einfach sprachfähig zu werden über die Zweifel, aber auch über die Glücksmomente. Ganz einfach, von deinem Erleben mit Fragen und, ich möchte noch etwas ergänzen, auch über unsere Niederlagen. Da, wo wir gescheitert sind, auch das gehört damit hinein. Petrus, bestes Beispiel dafür. Es wird uns berichtet. Seit Jahrhunderten wird jedes Jahr, wage ich zu behaupten, davon berichtet, dass er ihn verleugnet hat. Der tut mir manchmal ganz schön leid. Stellt euch das mal vor. Ihr habt einen Fehler gemacht und da wird jedes Jahr wieder drauf rumgeritten, du hast aber. Es wäre doch fatal, oder? Mir geht es manchmal so in der Erinnerung, dass mir solche Sachen aufsteigen, für die ich mich schäme in meiner Vergangenheit. Aber dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Also erzähle von deinen Erlebnissen mit Jesus. Und dann eben nicht, wir suchen nicht bei Aldi, wir suchen nicht bei den Ostereiern und Osterhasen. Ostern hat nichts mit verschlossenen Türen zu tun, mit traurigen Herzen, in sich gekehrten Menschen oder langweiligen Gemeinden. Ostern geht alle an, weil Jesus lebt. Das ist das, weshalb wir uns treffen. Das ist das, was wir miteinander feiern wollen. Das ist unser Auftrag als Christen heute. Osterbotschaft will gesagt werden. Osterbotschaft will gelebt werden. Ich bin dem lebendigen Jesus Christus begegnet. Und er kommt wieder, das ist das Tolle. Ich erfahre seine Kraft in meinem Leben. Dann, glaube ich, wird sich auch die Osterfreude wieder ganz neu in unserem Leben widerspiegeln. Das Strahlen in den Augen wird wieder da sein. Wir haben den Vorteil, dass wir wissen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wer letzte Zweifel hat, das lese ich jetzt nicht, dem empfehle ich 1. Korinther 15. Das große Auferstehungskapitel in der Bibel, wo es wirklich komprimiert, geballt nochmal deutlich wird, wie viele Augenzeugen da waren und. Also, wir sollten unserem Auftrag Raum geben und im Alltag auf die Suche gehen. Nach den Spuren von Jesus in deinem Alltag. da suchen wir, wo bist du, Jesus? Wo begegnest du mir? In welchen Menschen sehe ich dein Gesicht? Und ich wage zu behaupten, du wirst ihn entdecken. Wie können wir, wie willst du dieser Botschaft, dieser Freude Ausdruck verleihen? Ich habe es am Anfang mit einem Fragezeichen versehen. Ich möchte mit dem Ausrufezeichen schließen. Ostern heute erleben, genau das, weil unsere Welt Ostern braucht. Und ich sage es nochmal, auch wenn das euch vielleicht nachher zu den Ohren rauskommt, Ostern finden wir nicht bei Aldi. Ostern finden wir nur bei Jesus Christus, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Und ich hoffe, dass Menschen bei dir Ostern erleben. Finden, weil du Ostern lebst. Jesus Christus, ich danke dir, dass das nicht nur eine Idee ist, die deine Leute damals ausgebrütet haben, sondern dass du lebendig bist, weil dein Vater dich ins Leben auferweckt hat und weil du deinen Leuten begegnet bist, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und ich bitte dich für mich und für uns, dass du in uns auferstehst. In all das, was wir im Alltag erleben, womit wir dich manchmal zuschütten. Und wir sollen, werden, dürfen auch leben. Schon heute. Amen.